Jesus ist der wahre Weinstock. Wir lesen aus dem Johannesevangelium Kapitel 15 die Verse 1 bis 11. Unser Herr Jesus Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer. Und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig oder vollkommen werde. Das Wort unseres Herrn Jesus Christus, des Sohnes Gottes. Ich bin der wahre Weinstock. Das ist das siebte und letzte Ich-Bin-Wort des Herrn Jesus im Johannesevangelium vor seiner Passion. Warum betont er, ich bin der wahre Weinstock? Nun, der Weinstock ist ein bekanntes Symbol für Israel, das an sich Frucht bringen soll, vor Gott und auch für die Menschen, aber oftmals keine Frucht gebracht hat, sondern Götzendienst betrieben hat. In Jesaja 5 ist das bekannte Weinstocklied. Ja, ich hatte einen Weinstock, den grub ich um und er brachte dann aber doch keine Frucht. Wir können es mal aufschlagen. Das ist eine wichtige Parallelstelle. In Jesaja 5. Da steht ab Vers 1: Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg, nicht nur einen Weinstock, sondern einen ganzen Weinberg, auf einem fruchtbaren Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte, reimt sich sogar im Deutschen. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich aber euch verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Und ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Das Haus Israel nämlich ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Und dann kommen diese Wehrufe. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen. Wehe denen, die sich am Morgen früh aufmachen, um berauschenden Getränken nachzugehen. Und so weiter und so fort. Und aus all diesen Gründen und weiteren, die hier genannt werden, Jesaja 5, kommt das Gericht Gottes über diesen unfruchtbaren Weinberg. Aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, er ist der wahre Weinstock, die Pflanze, die die Frucht hervorbringt. Und wir, seine Jünger und Jüngerinnen, sollten die Reben sein, die angeschlossen sind am Kreislauf dieses Weinbergs, diesen lebendigen Saft von ihm bekommen und als Frucht hervorbringen in unserem Leben. In Galater 5, 22, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und so weiter, diese neunfache Frucht des Geistes Gottes. Jesus ist der wahre Weinstock, von Gott gepflanzt als der Retter aller derer, die diese Erlösung die er am Kreuz von Golgatha durch sein Blut uns erworben hat, annehmen. Und mein Vater, Gott der Vater, ist der Weingärtner. Also wir haben hier den Weingärtner, Gott selber, der ja auch schon in Israel oder Israel als Weinberg gepflanzt hat, der aber leider keine Frucht brachte oder immer mal zwischendurch, aber dann wieder abgefallen ist. Und Jesus aber ist die Erfüllung. Er ist die gute Pflanzung und wir sind praktisch Reben an ihm, an diesem Weinstock. Dann lesen wir weiter, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er, nämlich der Vater, Gott Vater, der Weingärtner, weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also es sind zwei Möglichkeiten, entweder du bringst Frucht, dann wirst du weggeschnitten und nachher sind wir ins Feuer geworfen, verbrannt, ewige Verdammnis. Oder du bringst Frucht, dann reinigt Gott dich noch weiter, damit du mehr Frucht bringst. Du wirst immer mehr veredelt, du wächst in der Heiligung. Du lebst in der Nachfolge, du lässt dich reinigen von aller Schuld und bittest den Herr um Weisheit, wie du ihm dienen kannst. Dadurch wirst du gereinigt durch das Wasserbad des Wortes Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und da steht im nächsten Vers, Vers 3, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist das Wasserbad des Wortes Gottes gemäß Titus 3, Vers 5. Das ist also die Reinigung und das schließt die Bekehrung ein und die Wiedergeburt. Aber danach gilt es auch, im Herrn zu bleiben. Es kommt sehr oft dieses Wort, bleibet in mir, bleibet am Weinstock, sonst werdet ihr weggeworfen und müsst brennen. Bleibet in mir. Und manche sagen ja, wenn man ein Jünger Jesu ist, man kann da nie mehr abfallen. Aber warum sagt der dann so oft, bleibet in mir? Es ist doch ein Aufruf, wachsam zu sein, beständig zu sein, fest zu sein im Glauben. Und es nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Bleibet in mir und ich in euch. Also wenn Christus in uns ist, heißt das nicht, dass wir Christus würden, aber dass wir engste Gemeinschaft mit ihm haben, in der er in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist, von dem wir ja in Kapitel 14 gehört hatten. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus, selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn er nicht in mir bleibt. Auch da sehen wir, wie wichtig das ist. Diese Frucht, die guten Werke, sind nicht unsere Leistungen, deren wir uns rühmen könnten oder die uns in den Himmel bringen, sondern es ist das Wirken des Herrn Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns. Alles, Herr, bist du, alles wirkst du in mir. Ich darf ihn darum bitten, ich darf mich reinigen lassen, ich darf ihm nachfolgen. Es ist keine Eigenleistung, sondern Gnade. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist ein deutliches Wort. Nun, worauf bezieht sich dieses, dass wir nichts tun können ohne den Herrn? Nun, natürlich auch die Menschen, die nicht mit Jesus verbunden sind, die können vieles tun. Die können ihre Arbeit machen, die können sich freuen an der Welt, die können aber auch sündigen und vieles andere machen. Worauf bezieht sich dann? Wir können nichts tun ohne den Herrn. Das bezieht sich auf die Frucht. Wir können keine geistliche Frucht hervorbringen. Keine wirkliche Liebe, die sich selber hingibt. Keine echte Freude, die auch im Leid bestehen bleibt. Kein Friede im Herzen, der diese Wirren der Zeit, auch die jetzt grassierende Seuche, überdauert, ja, und so weiter. Das ist diese geistliche Frucht. Und die können wir nur tun oder hervorbringen, wenn wir mit dem Weinstock Jesus Christus innigst verbunden sind und bleiben. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber wer in dem Herrn ist, bringt viel Frucht. Weil Gott ein Gott ist, der reiche Gaben schenkt, auch die Geistesgaben. Das ist ein Geschenk Gottes durch seinen Heiligen Geist. Die werden ja ausführlich beschrieben in 1. Korinther 12 bis 14. Auch die Liebe ist da betont in Kapitel 13. Ich habe das an anderer Stelle ausführlich ausgelegt, deshalb hier nur ein Hinweis darauf. Also diese geistlichen Gaben, jetzt nicht die natürlichen Gaben, die geistlichen Gaben, die in 1. Korinther 12 aufgezählt sind, auch im Römerbrief und anderen Stellen, die können wir nur hervorbringen, wenn der Herr in uns wirksam ist. Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Es gibt also leider die Möglichkeit des sich Loslösens vom Herrn, Lauwerdens, des Abfallens von Herrn Jesus und solche Menschen, die werden weggeworfen. Es ist ein hartes Wort, aber es ist Realität. Man wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Hier geht es um das vollmächtige Gebet. Die Voraussetzung ist, dass der Herr in uns wohnt und wir in ihm bleiben, nicht herausgehen, nicht abweichen vom schmalen Weg, dem Lamme nach. Und dann wird Gott unser Gebet auch erhören. Die Voraussetzung ist natürlich, dass das Gebet in Einklang mit Gottes guten Geboten und mit Gottes Willen steht. Nichts gegen Gottes Willen beten. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, sagt der Herr Jesus weiter, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und meine Jünger werdet, steht hier. Wir sind eigentlich die Jünger nur, wenn wir auch die Frucht hervorbringen. Nicht, wenn man sich einfach nur bekehrt hat und keine Frucht bringt. Die echten Jünger sind wir, wenn wir auch auf dem Weg der Nachfolge wandeln. Ich werde gleich noch einige Beispiele bringen, aber erst möchte ich jetzt dieses Wort Gottes zu Ende lesen und dann bringe ich einige ganz konkrete Beispiele. Dann sagt der Herr weiter, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Das wird nachher noch ausführlicher entfaltet im zweiten Teil dieses Kapitels. Das ist die hingebungsvolle Liebe bis zum Kreuz. Der Vater liebt den Sohn und gibt ihn hin für uns zu unserer Erlösung. Und der Herr Jesus liebt uns, deshalb geht er diesen Weg ans Kreuz. Und wir sollen in seiner Liebe bleiben und uns auch ihm ganz hingeben und einander dienen von ganzem Herzen. Und es wird wieder erklärt im Vers 10, was wir schon betrachtet haben in den letzten Kapiteln, nämlich, dass die Liebe keine gesetzlose Liebe ist, dass sie nicht losgelöst ist von den guten Geboten Gottes. Sondern er sagt hier, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Herr Jesus sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Nämlich deshalb nicht, weil der Heilige Geist in uns das wirkt. Ein echter Christ wird keine Freude mehr haben an diesen vergänglichen und sündigen weltlichen Vergnügungen. Es gibt auch in der Welt manches, was jetzt keine Sünde ist, aber sobald es Sünde ist, sobald es uns von Gott und vom schmalen Weg wegführt, sollten wir die Dinge meiden. Zum Beispiel Halloween, Fasching, Alkoholismus und all diese Dinge, die den Verstand verwirren, den Menschen benebeln, jede Art von Sucht, die einen gefangen nehmen möchte, das sollen wir uns fernhalten. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Jetzt, kurz vor der Kreuzigung, spricht der Herr Jesus von der Freude. Es ist die Freude, den anderen so zu dienen, dass er sein Leben hingibt, aber auch die Freude, dass er siegreich auferstehen wird und uns das ewige Leben schenkt. Diese Freude überragt das Leiden des Passionsgeschehens. Jetzt habe ich einen kurzen Überblick über das Kapitel gegeben. Jetzt möchte ich noch etliche Gedanken dazu ergänzen, auch einige Beispiele, auch einige Beispielgeschichten. Und wir haben ja gehört von der Frucht, die wir bringen sollen, dass wir nur dann wirkliche Christen sind, wenn wir auch Frucht bringen. Und deshalb stellt sich die Frage, bist du ein Christ, kein Christ oder ein halber Christ? Wie sieht es in deinem Leben aus, in meinem Leben? Hat mal jemand gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ja, Unsinn ist ein bisschen vornehm ausgedrückt. Und ich möchte mal zitieren, was George Whitfield, der englische Erweckungsprediger, zusammen mit John Wesley, hat er gewirkt, über die sogenannten Beinahe-Christen schreibt. Die Beinahe-Christen, Almost Christians. Ein Beinahe-Christ ist eine der schädlichsten Kreaturen auf Gottes Erdboden. Er ist einer der falschen Propheten, vor denen unser Heiland uns zu hüten heißt. Sie bringen die Leute zu der Ansicht, dass der schmale Weg in Wirklichkeit breiter ist. Auf diese Weise finden sie selbst keinen Eingang ins Himmelreich und lassen die nicht hinein, die hinein wollen. Dies sind die Menschen, welche die Welt in der Richtung eines lauen, laodizäischen Geistes beeinflussen. Sie hängen falsche Lichter aus und verursachen den Schiffbruch gedankenloser, unwissender Seelen, deren Fahrt zum Himmel gerichtet war, diese beinahe Christen oder falschen Prediger. Sie sind noch größere Feinde des Kreuzes Christi als die Ungläubigen, denn vor einem solchen kann jedermann bewahrt werden, aber ein halber Christ zieht durch seine feine Heuchelei viele nach sich und wird dafür desto mehr Verdammnis erfahren. Soweit John Whitfield. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Der Herr Jesus will keine Trittbrettfahrer-Christen, die sich nur die Rosinen aus christlichen Events herauspicken und nicht zur Hingabe und Mitarbeit bereit sind. Jesus will keine Sympathisanten oder Fans, sondern Nachfolger. Wichtiger Unterschied. Echter Glaube zieht den Gehorsam nach sich, wenn er echt ist. Die Dämonen glauben ja auch und zittern, aber sie haben keine Liebe zum Herrn und wollen sich selber verwirklichen, selber wie Gott sein, aber sich nicht hingeben. Echtes Christsein bringt Frucht hervor, wie wir in Johannes 15 gehört haben. Glaube wird in der Liebe zur Tat und bringt Frucht hervor. Es ist der Glaube, der gemäß Galaterbrief Kapitel 5, Vers 6 durch die Liebe tätig ist. Wie wird Glaube im Leben zur Tat? Dazu einige Beispiele. Die habe ich mal gesammelt aus verschiedenen Beispielsammlungen. Wie wird Glaube zur Tat? Zunächst mal eine Geschichte von Oberstleutnant von Knobelsdorf. Der heißt wirklich so, Knobelsdorf. Der hat erzählt, ich trat einmal vor eine Abteilung Soldaten mit der Frage, ist unter den Leuten ein Schneider? Drei Mann traten vor. Als ich einem aber den Auftrag geben wollte, eine kleine Reparatur an meiner Uniform vorzunehmen, rückten alle drei schleunigst zurück in die Front. Warum? Sie hießen nur Schneider, waren aber keine Schneider. Und so ist auch mit Christen. Viele Menschen heißen Christen, sind es aber nicht. Wie sieht aber praktisches Christentum aus? Dazu eine weitere Geschichte. Vor vielen Jahren traf ein Reiter eine Gruppe Soldaten, die einen gefällten großen Baum wegziehen wollten. Einer gab ständig Befehle. Die anderen strengten sich an, die schwitzten und schufteten, aber ohne Erfolg. Dann kam eben dieser Reiter vorbei und fragte den Anführer, der immer Befehle gab, warum packst du nicht mit an? Da sagte der, ich? Nein, ich bin der Hauptmann. Verstehen Sie? Machen wir die Hände nicht schmutzig. Das hier sind meine Soldaten, die sollen anpacken. Was geschah? Der Fremde stieg vom Pferd und packte mit den Soldaten an. Er lächelte ihnen zu, zählte bis drei und der Baum bewegte sich. Eins, zwei, drei, hau ruck. Und nach erledigter Arbeit bestieg der Fremde sein Pferd und sagte zum Hauptmann, lieber Hauptmann, wenn Sie wieder einmal eine so schwere Arbeit haben, dann rufen Sie den General, der wird Ihnen helfen. Nun, wer war der Fremde? Es war der General, und zwar General George Washington, der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Man weiß nicht, ob er Christ war, er war leider auch Freimaurer, aber er hat eine Tat des praktischen Vorbilds hier bewiesen. Soll ich noch weitere Beispiele bringen für praktisches Christsein und geistliche Frucht? Ähnliches Beispiel. Ein junger Handlungsgehilfe war in einer Firma beschäftigt, erhielt von seinem Abteilungsvorsteher den Auftrag, mit einer Teppichprobe zu einem Kunden zu gehen. Sofort sprang er auf von seinem Pult, war begeistert, ein Kunde, ich gehe da jetzt hin, zog schon den Hut auf, zog den Mantel an und wollte tun, wie ihm gesagt war. Aber als er dann die Probe erblickte, diese Größe, die die Teppichprobe hatte, dann rief er aus, ja, mein lieber Abteilungsleiter, Sie erwarten doch sicher nicht von mir, dass ich diese große Rolle trage. Ich, ein Gehilfe, wozu sind denn die Lehrlinge da? Ich hasse es, mit solchen Bündeln mich auf der Straße sehen zu lassen. Also unter ihm gab es dann noch Lehrlinge und er war schon Gehilfe, ich weiß nicht, wie da genau die Rangordnung ist, und über ihm der Abteilungsleiter und dann noch der Chef. Nun zufälligerweise hörte der Chef oder der Meister diese Worte und wies den Abteilungsvorsteher ruhig an, senden Sie den Gehilfen ruhig ohne Teppich in das Haus. Er soll dort nur die Maße nehmen, die Probe werde ihm jemand nachtragen, diesem Gehilfen. Die Probe wird ihm jemand nachtragen. Nun, das gefiel dem Gehilfen und er war bald dabei, an Ort und Stelle in dieser Wohnung die Maße zu nehmen. Da klingelt es an der Tür und jemand bringt die Teppichprobe, der sie ihm nachgetragen hat. Ratet mal, wer das war. Der Chef, der Meister, natürlich. Wie der junge Mann aufschaut, ist es sein Meister selbst. Und der spricht ihn auch schon an und sagt, hier ist Ihr Teppich, junger Mann. Ich hoffe, dass ich Sie nicht habe warten lassen. Wenn Sie noch andere Aufträge haben, nehme ich Sie jetzt gerne an. Und hat natürlich den Leuten nicht gesagt, dass der Chef ist, aber der Gehilfe wusste sehr wohl, dass sein Chef ist. Er hat ihn aber nicht verpfiffen vor den Leuten, aber er hat ihn beschämt. Nun, der junge Mann wusste vor Schreck kaum, was er sagen sollte, starrte entsetzt auf seinen Chef und dieser verließ bald mit Verbeugung das Haus. Später wurde er in das Zimmer seines Meisters gerufen und dieser sagte zu ihm: Lieber Gehilfe, ich habe heute Nachmittag mit angehört, was Sie sagten und was ich tat, geschah zu Ihrem Besten. Ein Mann sollte nie über seinem Geschäft stehen. Er sollte sich nie zu gut halten, selbst die kleinsten Dinge selber zu verrichten. Er sollte sich zu jeder Pflicht bereit finden, die an ihn herangetragen wird, und er sollte den Weisungen seiner Vorgesetzten gehorchen. Und er sagte ihm noch, sie sollten keinen Teil des Geschäfts für zu unwichtig ansehen, als dass sie ihm nicht Beachtung schenkten. Holen und tragen sie lieber selber, als dass sie nur in einem einzigen Punkt versagen oder den Verlust eines Kunden aufs Spiel setzen. Und stehen sie nie über dem Geschäft. Ein Beispiel aus einer weltlichen Firma war aber der Meister im Vorbild gab, fast so ähnlich wie die Fußwaschung Jesu, wo er ja seinen Jüngern die Füße wusch. Wir haben es diese Tage schon betrachtet. Praktische Nachfolge. Ein Beispiel aus dem Schwarzwald. Kennt ihr den Ort Möttlingen? Ja. Bei Bad Liebenzell, Pforzheim, in der Nähe unserer Heimat. Hier ist ja auch eine ehemalige Pforzheimerin unter uns und manche aus der Gegend. Nun, in Möttlingen, da gab es ja große Erweckung zur Zeit von Pfarrer Blumhardt, aber es war auch der alte Pfarrer Machtolf dort eine Zeit lang Pfarrer. Der lebte zur Zeit von Flattich. Flattich war ja ein schwäbisches Original, Pfarrer Flattich. Aber Pfarrer Machtolf nicht weniger. Der ging gelegentlich zu Fuß nach Kalf. Das ist schon eine schöne Strecke. Ich weiß nicht genau wie weit. Bestimmt mehr als 5 Kilometer. Und dabei schaute er vorher bei seinen ärmeren Gemeindegliedern nach, ob er ihnen nicht etwas aus der Stadt mitbringen könne. Das war also schon an der Zeit, wo es noch keine Autos gab. Ja. Und so kam er dann abends voll bepackt zurück und verteilte dazu noch die mitgebrachten Sachen. Im Dorf genoss er große Ehre und wirkte im Segen. Dadurch, dass er sich nicht zu schade war, es war ja nicht leicht, diese Sachen zu schleppen im Rucksack, und ja, hat die Leute gefragt, kann ich euch was mitbringen? Das ist jetzt ein positives Beispiel für jemanden, der sich nicht zu schade ist, hier geistliche Frucht vorzuleben. Ja, noch ein Beispiel, ich will auch nicht zu viele jetzt erzählen, und zwar von, das ist das letzte, der Pfarrer Wilhelm Busch ist sicher auch bekannt, nicht der Karikaturist, sondern der Autor des Buches Jesus, unser Schicksal, steht auch hier übrigens aus. Der war eine Zeit lang Jugendpfarrer einer Synode und er übergab einer neuen Jugendsekretärin die Aufgabe, kümmern Sie sich um einige Jugendliche in einem entlegenen Stadtteil von Essen. Nun, die ging dorthin und arbeitete dort eine Zeit lang und dann einige Zeit später erkundigte er sich, wie steht denn die Sache in ihrer Jugendarbeit? Dann antwortete ihm diese Jugendsekretärin, nun, da sind zum Schluss nur noch 3 Jugendliche gekommen und da hat es sich nicht mehr gelohnt, dann habe ich den Jugendkreis eingehen lassen. Hat sich ja nicht gelohnt. Ja. Was hat dann Wilhelm Busch ihr geantwortet? Der hat gesagt, wissen Sie, was müssen das für 3 prächtige Mädchen gewesen sein, es waren Mädchen, die trotzdem gekommen sind, auch wenn sie nur noch so wenige waren. Denen hätten sie eine so schöne Jugendstunde halten können, dass die dann auch noch andere eingeladen hätten und der Kreis wäre gewachsen, zahlenmäßig und auch geistlich. Aber stattdessen haben sie sie einfach fortgeschickt und den Kreis eingehen lassen. So kann ich sie in dieser Arbeit nicht gebrauchen. Und er kündigte sie. Ja. Das ist interessant, wir dürfen nie auf die Zahl schauen. Ja. Wenn wir jetzt nicht vor Tausenden sprechen, sondern vielleicht auch hier vor einer kleineren Bibelstudiengruppe, sollte uns das nicht zu schade sein. Jetzt können wir uns gerade auch nicht mehr in großen Versammlungen treffen, wegen dieser Corona-Seuche. Jetzt sind kleine Versammlungen angesagt, aber die sind auch schon nicht mehr möglich. Dann geht es wieder über Livestream. Das ist eine interessante, spannende Zeit. Aber selbst wenn es dann eben die kleinen Hauskreise sind, vielleicht mal in einer Verfolgungssituation, die auch schnell kommen könnte, schneller als man denkt. Man sieht ja, wie schnell alles gehen kann, wenn eine Krise eintritt, mit welchen Begründungen auch immer. Dann sollten wir auch vor dem kleinen Kreis sprechen. Und wenn es nur unsere Familie sein sollte, nur in Anführungsstrichen, ist ja die wichtigste Keimzelle. auch die Kinder, falls man welche hat, woraus dann geistlicher Same auch wachsen sollte und kann. Ja, soweit einige Beispiele. Jetzt abschließend noch ein paar konkrete Beispiele für uns, auch in der Gegenwart eben, wie wir geistliche Frucht bringen können, wie die Reben am Weinstock, wie die guten Reben am Weinstock, nicht solche, die weggeworfen werden müssen. Wie können wir im Gehorsam leben, wie können wir geistlich wachsen? Abschließend einige Hinweise. Wir sollten das Wort Gottes freudig lesen. Es gibt uns Stärkung und Orientierung. Wir sollten treu sein im Gebet, die stille Zeit halten. Im Gebet sprechen wir zum Herrn und durch das Wort Gottes spricht er zu uns. Wir sollten unsere Versammlungen nicht verlassen. Und wir sollten, wenn es wieder normale Versammlungszeiten möglich sind, zurzeit ist ja alles verboten, aber es kommt sicher wieder, hoffen wir, dann sollten wir uns in einer bibeltreuen Gemeinde versammeln. Momentan können wir auch auf YouTube bibeltreue Predigten anhören. Ich habe zum Beispiel auch einen Kanal, aber es gibt auch andere bibeltreue Verkündiger, die ihr anhören könnt. Wir sollten in den Gemeinden alle Dienste treu und fröhlich durchführen. Zum Beispiel Putzdienst, Kochdienst, Baudienst, Singen, Ordnerdienste, Predigtdienste, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Jungschararbeit, Pflegedienste und so weiter und so fort. Armenversorgung. Also es gibt so viele Aufgaben, bis hin zur Einweisung auf den Parkplätzen und was man alles gibt, Begrüßung. Also man könnte ja da eine lange Liste aufzählen. Aber alle Dienste treu und fröhlich durchführen. Das ist geistliche Nachfolge. Wir sollten auch Gottes Gebote und Anordnungen befolgen, zum Beispiel was in den 10 Geboten in der Bergpredigt steht und so weiter. Auch die Schöpfungsordnung ernst nehmen, die Gott gibt, dass es eben nur Mann und Frau gibt und sonst keine weiteren Geschlechter. Dass der Mensch geschaffen ist als Mann oder Frau, so wie es die Bibel sagt, in 1. Mose 1 und 2. Wir sollten uns sittsam und keusch verhalten in der Gemeinde, gemäß den biblischen Gemeindeordnungen. Wir sollten uns freudig den Weisungen der Gemeindeleitung, also den Ältesten, unterordnen. Natürlich, soweit sie biblisch lehren, man muss auch das am Wort prüfen. Wir sollten auch die Mission nicht vernachlässigen, ein Licht für die Welt sein. Und wir sollten freudig das Kommen des Herrn Jesus erwarten. Damit möchte ich auch jetzt schließen für heute Abend. Wir wurden aufgefordert, heimzureisen wegen des Coronavirus. Aber wie versprochen, mit des Herrn Hilfe möchte ich die letzten 3 Auslegungen, die in dieser Bibelwoche geplant waren, zu Hause in meinem Zimmer für euch aufsprechen. Und wer es bestellt hat, dem schicke ich dann die gesamte Aufnahme zu. Der Herr möge jeden von uns weiterhin segnen. Ich möchte jetzt mit Gebet schließen und euch bitten, dass ihr euch dazu erhebt. Lieber Heiland, wir haben jetzt einige schöne Tage hier verbracht, aber es war immer die Anspannung, wie lange ist es noch möglich angesichts dieser Seuche und der drastischen Maßnahmen mit Versammlungsverbot. Und doch warst du uns gnädig und hast uns bis heute diese Dienste tun lassen. Jetzt wollen wir auch im Frieden nach Hause fahren und dir weiterhin dienen, so wie es möglich ist, in unseren Familien, an dem Platz, wo du uns hinstellst. Sei du mit uns alle, schenk, dass wir geistliche Frucht bringen, da wo du es uns schenkst und dass noch viele Menschen gerettet werden. Dir sei Lob und Ehre gebracht, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Amen.